Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Drei junge Leute auf dem Sprung in die Großstadt. Da soll es angeblich tolle Partys, Punkkonzerte und Sex geben. Aber dann ist das aufregende Leben doch eigentlich viel langweiliger als gedacht. Davon erzählt Ilona Hartmann in ihrem neuen Roman Klarkommen. Und gleich ist sie damit bei uns zu Gast. Aus der Provinz in die große Stadt, dahin zieht Ilona Hartmanns Erzählerin gemeinsam mit ihrer Freundin Monia und mit Leon. Ein fast schon klassischer Coming-of-Age-Roman ist das in kurzen Kapiteln und mit vielen, vielen Pointen. Es ist der zweite Roman von Ilona Hartmann, die auf Social Media so richtig bekannt geworden ist. Sie ist aber auch Podcasterin und Moderatorin und jetzt hier bei mir. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, schönen guten Morgen.
Drei Freunde zieht's in die Großstadt, davon erzählen sie beziehungsweise eine junge Frau in diesem Buch, Klarkommen heißt es, die fasst zum Beispiel ihre Teenagerzeit ganz pointiert zusammen mit dem Satz, mein Trotz war leise. Was ist denn das für eine Frau? Stellen Sie uns die doch mal bitte vor.
Die Ich-Erzählerin ist eine junge Frau, die, glaube ich, viel Zeit in ihrem eigenen Kopf verbringt, die die klassische, man würde heute sagen, Overthinking-Probleme hat, die, glaube ich, viele junge Leute teilen können. Und die einfach immer wieder versucht, irgendwie auf das fahrende Karussell aufzuspringen und ein paar Meter mitzufahren und wieder abspringt und immer wieder ihren Weg rein versucht in dieses versprochene wilde Leben.
Und sie ist aber ziemlich unsicher und dann passiert auch vieles gar nicht oder ganz anders, als sie sich das so vorgestellt hat. Es fällt nicht der Name Berlin in dem Roman, aber Sie selber sind ja, wenn ich es richtig verstanden habe, von Stuttgart nach Berlin gekommen. Haben Sie das auch so erlebt? War da die Party schon so ein bisschen gefeiert?
Also ich bin ja über den Umweg Leipzig da nach Berlin gekommen. Ich habe die Stadt einfach bewusst namenlos gelassen, weil ich glaube, das ist gar kein Berlin-spezifisches Phänomen, sondern einfach der Unterschied Kleinstadt, Großstadt. Und ich hatte natürlich auch, als ich nach Berlin gezogen bin, das war 2016, wurden mir die Geschichten aus den 2000ern erzählt und den Leuten, die in den 2000ern nach Berlin gezogen sind, wurden die Geschichten aus den 90ern erzählt. Also ich glaube, die Party ist immer schon vorbei, wenn man kommt. Man muss immer seine eigene machen und dann der nächsten Generation erzählen, dass die Party schon vorbei ist.
Aber die bei Ihnen im Roman, die drei, die haben ja auch so ein seltsames Selbstbild. Ich musste so ein bisschen schmunzeln, weil wir hatten Anfang der Woche den Soziologen Heinz Bude hier. Mhm. Und der hat ja über die Boomer-Generation geschrieben. Und bei Ihnen zum Beispiel heißt es, ja, wir waren zu schwach für Punk und zu arrogant für den Rest. Wir waren langweilig und peinlich. Ist das auch so ein bisschen das Gefühl dieser 90er-Jahre-Generation?
Ich glaube, dieses Peinlichkeitsgefühl oder das Gefühl, dass Dinge peinlich sind, ist stark verbunden mit Social Media, weil man immer auch so ein bisschen latent die Angst hat, man könnte was Peinliches posten oder es könnten peinliche Bilder von einem im Internet landen. Und ich glaube, diese zweite Ebene der Selbstreflexion, wie sehe ich gerade aus bei dem, was ich mache, hat stark eben mit diesem auch sehr bildfokussierten Medium, vor allem Instagram, zu tun.
Und das hat ja auch viel, das kennen Sie ja sehr gut. Sie sind ja auch so ein Social Media Star.
Star, naja.
Nee? Ab wann ist man denn ein Social Media Star?
Ich glaube, und vielleicht ist das ein bisschen noch eine altmodische Definition, aber ich glaube, wenn man so vom Social Media ist noch in alte Medien schafft, wie das Fernsehen zum Beispiel, das ist, glaube ich, immer noch mal ein weiterer, größerer Schritt zu so einem tatsächlichen Stardom. Und ja, also ich meine, ich habe viele Follower, also auch über die Pandemie stetig gewachsen, aber ich begreife mich da jetzt eigentlich eher als Autorin mit einer Reichweite, für die ich sehr dankbar bin.
Aber ich habe mich so gefragt, auch im Hinblick auf meine eigenen jungen Leute zu Hause, ob diese Unsicherheit, die Sie da so ganz gut beschreiben, auch daher kommt, dass alles plötzlich so, ja, wie soll ich sagen, in Zahlen messbar ist. Das gab es ja bei uns jetzt, um nochmal auf die Boomer-Generation zu kommen, über die wir eben gesprochen haben, gar nicht so in dem Ausmaß. Gibt das so ein unsicheres Grundgefühl?
Ich glaube, das unsichere Grundgefühl kommt aus verschiedenen Ecken. Also auch, ich glaube, so dieses dystopische Lebensgefühl angesichts der Klimakrise spielt da mit rein. Social Media spielt mit rein. Generell so Rezessionen, die Pandemie, die vielen jungen Leuten auch wichtige Jahre weggenommen hat. Das sind, glaube ich, viele Faktoren, die dazu führen, dass junge Leute heute mit einem anderen Selbstbild und auch mit einer vielleicht etwas gedämpfteren Euphorie ins Leben starten, wo dann natürlich Hoffnungen und Sehnsüchte wichtiger werden, die aber dann durch Erwartungen auch ein höheres Potenzial haben, enttäuscht zu werden. Also ich glaube, es ist relativ komplex Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass andere Generationen da einfach mit anderen Dingen zu kämpfen hatten, aber nicht so sehr damit.
Ich fand ganz interessant, dass Heinz Bude meinte, dass man seine Klasse, also seine soziale Klasse, quasi hinter sich, eher hinter sich lassen kann als diese gemeinsam gemachten generationellen Erfahrungen, die einen so verbinden. Erleben Sie das auch so? Ist das sowas, dass man sich als 90er Jahre, als Millennial halt gleich erkennt?
Also ich glaube, wenn dann vielleicht eher, ich würde es vielleicht erkennen an sowas wie Klamottenstil. Ob man seine Generation, seine Klasse hinter sich, das weiß ich nicht. Ich bin nicht soziologisch genug ausgebildet. Ich glaube, das ist auch ein Privileg, wenn man das schafft. Und ich glaube, viele schaffen es auch nicht. Mhm. Auch keine die auch Millennials sind.
Was ja auch so ein ganz hervorstechendes Merkmal in Ihrem Buch ist, dass es sehr pointiert ist und sehr viel Humor darin ist. Da sind Sie ja auch professionell geschult. Sie haben ja auch professionelle Pointenschreiberei betrieben viele Jahre lang. Liegt Ihnen so diese kurze Form auch besonders gut? Weil der Roman ist ja auch wie so Schlaglichter oft.
Ja, ich glaube, mir liegt das ganz gut. Ich glaube, es bildet natürlich auch ab, welche Arten von Medien ich konsumiere. Es bildet ab, dass ich mir die letzten 15 Jahre mein Gehirn frittiert habe im Internet. Es hat aber auch Spaß gemacht zu schreiben und ich fand es irgendwie auch schön, eine Form zu wählen, die ein bisschen freier ist, die ein bisschen weggeht vom klassischen Roman mit 6 Kapiteln, sondern einfach sehr viel mehr Kapitel hat. Und genau, diese Pointen, die passieren manchmal automatisch, manchmal muss ich mich auch ein bisschen bremsen. Ich will ja kein Witzebuch schreiben.
Aber Sie spielen schon auch gern so mit der Sprache rum.
Ja, total. Das macht mir total Freude. Ich mag auch einfach, wie Sprache sich verändert. Manche würden sagen, verschlimmert. Aber das finde ich eigentlich sehr, sehr aufregende Zeiten, in denen wir gerade leben, weil Sprache durch so viele verschiedene Kanäle beeinflusst wird.
Und die Erzählerin, die versucht ja auch, sich so ein bisschen durchs Schreiben zu heilen an einer Stelle und hat dann so ein Notizbuch. Haben Sie sowas auch?
Ja, ich schreibe schon ganz lange eigentlich Tagebuch, also bestimmt seit ich 10, 12 Jahre alt bin. Ich habe viele davon nicht mehr, aber ich weiß, dass Schreiben für mich immer auch Verarbeitung und vielleicht auch manchmal, also ich erinnere mich noch an Momente, wo ich im Tagebuch gelogen habe, damit es in meiner Erinnerung später sich besser anfühlt. Aber das, was ich jetzt erinnere, ist, dass ich gelogen habe und nicht mehr, was ich mir da zusammen fantasiert habe.
Damit man vor sich selbst besser dasteht. Ja, genau. Ja. Das ist ja auch so was, was diese drei Figuren beschäftigt, dass sie so an ihrer eigenen Unauffälligkeit leiden und noch nicht so richtig wissen, wo sie eigentlich hingehören. Das ist ja eigentlich, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, so ein klassisches Coming-of-Age-Roman-Thema. Ist das so ein Genre, was Sie auch mögen? Also wo Sie selber auch einiges gelesen haben?
Ja, total. Ich mag das Genre total und ich finde, es gibt wahnsinnig viele schöne Coming-of-Age-Romane. Mich hat zum Beispiel Vielleicht lieber morgen von Stephen Sporsky sehr geprägt. Ich habe natürlich dann auch Den Fänger im Roggen gelesen. Ich habe Euphoria gesehen oder die Serie Skins. Das waren alles total prägende Erfahrungen, aber in denen ist immer relativ viel los gewesen. Und es war mir dann für mich selber, für mein eigenes Schreiben wichtig, mal den Vorhang aufzumachen zu der Seite des Coming of Age, der Realität, wo gar nicht so viel passiert, wo der Puls ein bisschen flacher ist als in Hollywood.
Was ist denn daran eigentlich so spannend, nochmal so in die eigene Jugend einzutauchen, vor allem wenn man noch so jung ist, wie sie es ja immer noch sind?
Ich glaube, für mich war das einfach wichtig, mir nochmal genau anzuschauen, wie bin ich denn so geworden? Was hat mich denn zu der Person gemacht, die ich heute bin? Ich würde sagen, mir geht es heute sehr viel besser als mit wahrscheinlich 15. Ich fand das auch die 20er eine sehr anstrengende Phase. Und jetzt sind die so knapp vorbei. Ich merke, ich habe so gewisse so Frustpunkte und ich habe mir gedacht, muss ich die eigentlich haben oder sind die vielleicht auch konstruiert, weil ich einfach in einem Erwartungsschema gelebt habe, dass sich irgendjemand ausgedacht hat, den ich gar nicht kenne.
Da klingt so ein bisschen fast Freude aufs Älterwerden mit.
Ja,
kann das
schon
sein?
Ja, also ich finde das auch total wichtig, dass man jungen Leuten mitgibt, dein Leben ist nicht vorbei mit 30. Das ist ein Satz, mit dem ich aufgewachsen bin. Und ich bin jetzt 33 und ich stelle fest, ich bin, immer noch da.
Tröstlich für uns hier, dass Sie das
genau
sagen.
Genau, ich finde das total wichtig und ich freue mich auch über jede ältere Person, die älter ist als ich, die ich kennenlerne und mich mit ihr austauschen kann. Weil es ist immer leichter, auf die jüngeren Menschen zu gucken und zu denken, oh, sie haben noch die Energie und sie haben noch alle Möglichkeiten. Aber mich interessiert noch mehr, was danach kommt, weil man ist ja die meiste Zeit seines Lebens, wenn man Glück hat, nicht 20.
Und ganz gut ist, wenn man da schon mal eine gute Portion Humor mitbringt. Und die haben sie ja offenbar.
Das hilft
beim Älterwerden. Ilona Hartmann, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank für die Einladung.
Und der Roman Klarkommen ist beim Ullstein Verlag erschienen, hat 192 Seiten und kostet 22 Euro. Künstliche Intelligenz ist ja eines der Themen unserer Zeit und natürlich auch längst in der Literatur angekommen. Die österreichische Thriller-Königin Ursula Poznanski, die seit Jahren einen Bestseller nach dem anderen schreibt, nimmt ihre Leser in ihrem neuen Buch mit in eine Burg und in deren Kellern erwarten sie nicht nur zahlreiche Escape Rooms mit ziemlich kniffligen Aufgaben, sondern auch eine total entfesselte KI. Irene Binal wollte wissen, wie sie ist, die Frau, die Österreichs gruselig Plots erfindet, und hat Ursula Poznanski besucht.
Also diese Burg, die Burg Liechtenstein, ist, wie man sich klassisch eine Burg vorstellen würde, wie man sie zeichnen würde.
Burg Liechtenstein im Süden von Wien. Ein uraltes Gemäuer aus dem 12. Jahrhundert auf einem schmalen Felsrücken.
Sie hat einen Bergfried, sie liegt ein bisschen erhöht, sie hat dicke Mauern rundherum. Sie sieht schon so ein bisschen verwittert aus, aber nicht ganz. Also es ist keine Ruine, sondern es ist wirklich noch eine Burg. Ja, sie erfüllt alle Klischees, die man sich nur wünschen kann.
Starker Wind umtost die Burg, Wind, der fast Orkanstärke erreicht. Aber das passt gut zu ihrem Roman, findet Ursula Poznanski.
Der Wind passt insofern dazu, als diese Escape-Welt, die es da unterhalb der Burg gibt, wirklich für alles sorgt. Für Wind, wenn es drauf ankommt, für die optischen Eindrücke ohnehin und akustische auch. Also es würde sich nicht sehr viel anders anhören als jetzt gerade.
Ursula Poznanski sieht nicht so aus, wie man sich eine Frau vorstellt, die sich mit Freude blutrünstigste Plots ausdenkt. Groß ist sie und schlank, mit langen blonden Haaren und funkelnden Augen. Dahinter jedoch verbirgt sich eine abgründige Fantasie. In ihren Büchern erzählt Poznanski von bösartigen Computerspielen, grauenvollen Morden oder, wie in ihrem neuen Buch, von einer künstlichen Intelligenz, die die Teilnehmer einer Escape Room Challenge in den Kellern einer alten Burg in tödliche Fallen lockt und zahlreiche bösartige Charaktere erschafft. Einer davon heißt Jorik.
Jorik! Rief Maxim. Kannst du mich hören? Keine Reaktion. Nur der schaurige Kindergesang wurde lauter und die Glocke schlug dreimal. Ich wüsste gern, was du willst, versuchte Maxim es weiter. Du musst doch einen Grund haben, warum du uns hier festhältst. Oder auch nicht, widersprach eine Stimme in seinem Kopf. Was weiß ich denn schon? Manche Experten sagen, KI wird bald eigenes Bewusstsein entwickeln. Und dann entwickeln sie vielleicht auch etwas wie Experimentierfreude oder Sadismus.
Nicht nur für alte Burgen hat Ursula Poznanski eine Vorliebe. Auch Spiele tauchen in ihren Büchern immer wieder auf. Computerspiele, Ritterspiele oder, wie in der Burg, Escape Rooms.
Wahrscheinlich bin ich einfach ein so verspielter Mensch. Nicht wahrscheinlich, sondern definitiv. Ich habe einen unglaublich hohen Spieldrang. Ich glaube, deswegen, Schreiben ist für mich ja auch in gewisser Weise Spielen. Ich spiele mit einer Idee, ich spiele mit der Sprache, ich spiele mit meinem Plot und ich spiele auch mit den LeserInnen und damit, ob sie mir auf die Schliche kommen im Lauf der Handlung oder nicht. Also das hat für mich alles sehr, sehr viel Spielerisches.
Kein Wunder, dass Poznanski ebenso gern für Jugendliche schreibt wie für Erwachsene. Viele ihrer Bücher werden als Jugendthriller gehandelt. Wo liegt der Unterschied?
Ich glaube, der Hauptunterschied ist die Perspektive. Also, dass ich einen Jugendroman aus der Perspektive von jemandem, sagen wir mal, zwischen 16 und 20 erzähle. Und der oder die natürlich völlig anders tickt, denkt, andere Begriffe verwendet. Also gewisse Satzkonstruktionen würden komplett manieriert klingen, wenn sie aus dem Kopf eines 18-Jährigen kämen. Aber ich mache hoffentlich keine Zugeständnisse, was Plot oder Komplexität der Geschichte, der Figuren etc. angeht. Auch deshalb, weil Jugendliche ja ein wahnsinnig anspruchsvolles Publikum sind. Die boxen sich nicht durch irgendwelche Kapitel durch, die sie langweilig finden.
Ursula Poznanski ist ungemein produktiv. Mehr als 20 Thriller hat sie bereits geschrieben, durchschnittlich 2 pro Jahr. Die verfasst sie auf der Couch mit dem Notebook auf dem Schoß.
Weil ich draufgekommen bin, dass mir das dabei hilft, mich selbst zu überlisten, und so zu tun, als wäre es gar nicht Arbeit, weil Couch ist ja so der klassische Freizeitspot. Und dadurch fühlt sich das alles irgendwie viel lockerer und angenehmer und ungezwungener an. Und ich glaube mir das auch immer selbst noch.
Auch die Burg ist auf dem Sofa entstanden und Poznanski hätte noch lang weiterschreiben können.
Ich hätte noch 300 Seiten die Leute einfach nur durch immer noch neue Räume und noch neue Räume schicken können. Aber ich glaube, das hätte dann dem Buch nicht so gut getan und wahrscheinlich meinen LeserInnen auch nicht so viel Spaß gemacht.
Spaß macht Ursula Poznanskis neuer Roman auf jeden Fall. Es ist ein Buch, das wahrlich fesselt, so sehr, dass man unter Umständen ganz aufs Schlafen vergisst. Aber das sieht die Autorin gelassen.
Das ist eine Sache der Selbstverantwortung. Da fühle ich mich auch überhaupt nicht schuldig.
Die österreichische Schriftstellerin Ursula Poznanski war das und ihr neuester Thriller ist heute herausgekommen. Titel Die Burg, erschienen bei Drömer Knauer für 22 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Verhütung scheint immer noch Frauensache zu sein, zumindest in den Köpfen sehr vieler Menschen. Wenn Frauen ungewollt schwanger werden, sind sie selbst schuld, heißt es oft dabei, sollten Männer sich doch genauso verantwortlich dafür fühlen. Dafür plädiert die US-amerikanische Bloggerin Gabrielle Blair in ihrem Buch Verantwortungsvoll ejakulieren und sie hat auch gleich 28 Gründe, warum Verhütung Männersache werden muss. Katharina Teutsch hat das Ganze gelesen. Das ist ja erstmal so ein Vorschlag, wo man denkt, aha, interessant, was hat sie denn, hat sie da so eine Art Generalthese, mit der sie das begründet?
Ja, hat sie und die wird einmal zu Beginn immer wieder zwischendurch und dann auch nochmal ganz am Schluss genannt. Sie haben es auch gerade schon gesagt, über 90%, ich glaube es sind 99%, sagt sie zumindest, aller ungewollten Schwangerschaften werden verursacht, weil Männer verantwortungslos ejakulieren. Jetzt könnte man sagen, ja, aber die Frau ist ja immerhin auch beim Sex beteiligt und kann verhüten und da sagt Blair dann gleich mehrere Sachen. Sie sagt zum einen, der Mann, der kann an 365 Tagen im Jahr 24 Stunden lang theoretisch eine Eizelle befruchten, sofern er gesund ist und Gelegenheit dazu hat. Die Frau wiederum ist nur 24 Stunden pro Monat fruchtbar. Und jetzt fragt Blair, warum gibt es einen gesellschaftlichen Konsens darüber, dass Verhütung, wie Sie gerade in der Einführung sagten, Frauensache ist? Wäre es nicht viel logischer, der Mann würde sich darum kümmern und auch gerechter natürlich. Und zwar immer nur genau dann, wenn es zum Sex kommt, nicht vorher, nicht nachher oder eben immer, was ja der Fall ist, wenn eine Frau zum Beispiel die Pille nimmt, die sie ja dann einfach jeden Tag einnehmen muss, egal ob sie Sex hat, ob sie gerade eine Beziehung hat oder nicht. Zum anderen sagt Blair, alle Verhütungsmethoden für den Mann sind entweder ohne Nebenwirkungen oder mit sehr, sehr geringen Nebenwirkungen verbunden. Es sollte also bei so viel Befruchtungspotenzial auf männlicher Seite selbstverständlich sein, dass Männer ihr Problem sozusagen nicht einfach ihren Sexualpartnerinnen aufbürden.
Und ist das denn jetzt so eine richtige Streitschrift oder wie ist das, wie muss man sich das Buch vorstellen, wie ist das so verfasst?
Ja, Sie haben es ja gerade schon gesagt, es sind 28 markig formulierte Argumente in der Verhütungsfrage. In ihrem Buch zitiert die Autorin Ergebnisse diverser Studien. Zum Beispiel erzählt sie, mit welcher Selbstverständlichkeit vor circa 10 Jahren die sogenannte Pille für den Mann, die ja mal so durch die Medien geisterte, als Studienprojekt gestoppt wurde, weil, die werden dann so aufgelistet, 8 Nebenwirkungen bei Männern beobachtet wurden, die allerdings alle auch für die Antibabypille gelten. Und für die Antibabypille gibt es noch viel, viel mehr. Also in dem Buch werden 22 Nebenwirkungen aufgelistet. Und die Antibabypille erfreut sich ja nach wie vor großer Beliebtheit und wird eben nicht vom Markt genommen. Also das sind dann so Beispiele, die kommen. Zum Stil, das Buch hat ein sehr, sehr gutes Selbstbewusstsein. Es ist im Ton super persönlicher Empörung geschrieben und es bedient sich so einer Influencer-typischen Selbstermächtigungsrhetorik. Teilweise geht es ein bisschen nach hinten los, wenn die Autorin sich dann dazu versteigt, schräge Analogien für ihre Problembeschreibungen zu finden. Zum Beispiel vergleicht sie Frauen, die versuchen, den exakten Zeitpunkt ihres Eisprungs zu ergründen, mit 2 Männern, die der Frau abwechselnd verfaultes Essen oder eine Tüte mit Hundekacke vor die Tür legen. Und die Frau versucht jetzt verzweifelt rauszufinden, nach welchem Rhythmus, Muster oder nach welcher Logik dies geschieht. Und da frage ich mich dann so ein bisschen, die Analogie ist nicht nur schief, sondern auch total eklig. Also manchmal schießt sie dann auch irgendwie so übers Ziel hinaus mit dieser sehr persönlichen, analogiereichen Sprache.
Aber hat sie denn sonst so triftige Argumente angeführt?
Ja, also ganz viele Argumente, wie ich ja eingangs sagte, sind wirklich nicht von der Hand zu weisen. Zum Beispiel, dass Verhütungsmittel für die Frauen weder einfach zu bekommen sind, noch einfach zu handhaben sind. Wenn man da an die Pille denkt, ja, die man eben jeden Tag zur selben Zeit einnehmen muss, egal ob man Sex hat oder nicht. Oder wenn man an die Spirale denkt, die man sich einsetzen lassen muss und die wegen oft sehr schwerer Nebenwirkungen dann auch wieder entnommen werden muss. Umgekehrt dann das Argument, dass die meisten Verhütungsmittel für Männer einfach zu bekommen sind, billig sind und leicht zu handhaben sind.
Also hat sie das überzeugt oder nicht so richtig? So ein bisschen höre ich so eine leichte Skepsis raus.
Ja, also ihre Analyse, ihre Thesen, die haben mich schon überzeugt. In der Praxis bin ich etwas pessimistisch, weil die Lebenserfahrung es ja einfach zeigt, verantwortlich wird im echten Leben meistens der oder die gemacht, der oder die den Schaden hat oder am kürzeren Hebel sitzt. Am Ende ist es ja eben dann doch nicht der Mann, der ungewollt schwanger ist, sondern die Frau. Und bis Männer sich für eine ungewollte Schwangerschaft genauso verantwortlich fühlen wie Frauen, muss, denke ich, noch einiges in den Köpfen passieren, muss einiges in der Gesellschaft passieren. Deswegen hat das Buch auch einen gewissen, ja, utopischen Hintergrund. Aber dafür sind wir von den Medien ja da, auch um Utopien in Umlauf zu bringen. Und vielleicht noch eine kleine Bemerkung. Die Autorin hat dieses Buch auch verfasst vor dem Hintergrund, dass in den USA ja das nationale Recht auf Abtreibung, was, glaube ich, 1973 oder 72 fest verbindlich vom Supreme Court verbindlich gemacht wurde, das wurde gekippt kürzlich. Sodass jetzt in verschiedenen Bundesstaaten eben keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Und auch vor diesem Hintergrund schreibt sie mit einiger Werf eben dieses aufklärerische Buch.
Da hat das auch nochmal eine ganz andere Dringlichkeit. Ne? Katharina Teutsch über Gabrielle Blairs Buch Verantwortungsvoll ejakulieren. 28 Gründe, warum Verhütung Männersache werden muss. Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt hat das Buch Susanne Reinke. Erschienen ist es beim Ullstein Verlag für 18,99 €.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
In Literatur wollte Hübner wissen, wen Brecht meint, wenn er von Haifischen spricht. Den Kapitalisten, sagte Rita. Das war richtig.
1976. Karin ist 16 und lebt im Dresdner Vorort Gittersee. Charlotte Gneuss liest morgen Abend aus ihrem gleichnamigen Roman in Magdeburg.
Dann war die Schule aus und ich saß in der Umkleide und spielte mit meinem Reißverschluss. Pritsch.
Karin erzählt von einem einsamen Teenagerleben, voller Verantwortung für die kleine Schwester und Großmutter. Zum Glück gibt es Paul. Doch der haut ab in den Westen. Mit der Republikflucht ihres Freundes gerät Karin ins Visier der Stasi. Die verspricht Zugehörigkeit und Spannung im tristen Alltag. Wird Karin zur Täterin im Namen der Stadtsicherheit? Gittersee, die Lesung mit Charlotte Gneuss. Morgen Abend um 19.30 Uhr im Schauspielhaus Magdeburg. Mit Kafka komplett wirft sich Comiczeichner Nicolas Mahler selbstbewusst in den Ring der Jubiläumsveröffentlichungen im Kafka-Jahr 2024. Strenger Mittelscheitel und Segelohren, Strichmännchen Kafka ist auf dem Cover der Comicbiografie sofort zu erkennen. Nicolas Mahler.
Man hat bestimmte Klischeevorstellungen. Das ist für einen Comiczeichner auch schon mal gut.
Eine Ausstellung in Stuttgart zeigt Skizzen, Originale und Drucke aus der Kafka-Biografie. Der von Kafka mit Zeichenverbot belegte Käfer ist auch dabei.
Naja, klar, ich meine, den Käfer, den habe ich natürlich zeichnen wollen.
Beim Arbeiten entdeckte Nicolas Mahler neue Seiten an Kafkas düsteren Geschichten.
Dass die Figuren eigentlich, man könnte fast sagen, Klamauk-Figuren sind. Die Mutter mit den zu Berge stehenden Haaren und der Vater mit der Zeitung und dem drohenden Stock.
Die Ausstellung Mahler, komplett Kafka im Literaturhaus Stuttgart, zu sehen bis zum 22. März. Das Haus des Kindes war ein Prestigeobjekt der jungen DDR. Mit Kinderkaufhaus, Puppentheater und großzügigen Wohnungen gehörte es zum Ensemble der ehemaligen Stalinallee, in den 1950er Jahren erbaut. Helga Kurz-Ralia schildert im Buch Haus des Kindes ihre Kindheit und Jugend zwischen Privileg und Bespitzelung. Tür an Tür wohnte die kommunistische Familie mit Gleichgesinnten. Sie alle glaubten an ein neues, gerechtes Deutschland. Die Stalinallee mit den als Arbeiterpalästen bezeichneten Wohnungen war ein manifestes Glaubensbekenntnis.
Hier sollte der Bauarbeiter neben dem Universitätsprofessor, der Bildhauer neben der Verkäuferin, die kinderreiche Familie neben dem Rentnerpaar wohnen und der Quadratmeter nicht mehr als eine Mark Miete kosten.
Haus des Kindes, Lesung mit Helga Kurz-Chralia. Heute Abend um 19.30 Uhr im Kulturkaufhaus Karlshorst, Berlin.
Und das waren die Literaturtipps mit Regina Voss. Künstliche Intelligenz hatten wir heute ja schon im neuen Thriller von Ursula Poznanski. Und die Möglichkeiten der KI, die sind ja überhaupt für Schriftsteller und andere Textarbeiter auf den ersten Blick erstmal gruselig. Auch auf Drehbuchautoren kommt da einiges zu. Und deshalb untersucht das Filmfestival von Rotterdam die Grenzen und Möglichkeiten der KI für die Filmkunst. Auch in diesem Jahr ist das so, unter anderem mit der Präsentation von Alexander Kluges neuestem Film Cosmic Miniature, der vor allem mit künstlicher Intelligenz entstanden ist. Filmkritiker Patrick Wilinski ist vor Ort in Rotterdam. Hallo, guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Wenn sich Alexander Kluge mit KI an einen Film ranmacht, wie muss man sich denn das vorstellen? Kommt da alles, also das Drehbuch und auch sonst alles aus dem ChatGPT-Labor?
Nein, nicht alles. Also man muss sagen, dass Alexander Kluge mit vor allem ja mit diesem Film anschließt an den Fernseharbeiten von ihm, die man kennt. Also die Bilder sind vor allem mit der und er spielt mit vielen Texttafeln. Es geht in dem Film sehr stark um die Ideen vom Kosmos, von den Sternen und das Verhältnis des Menschen zu den Sternen. Und Alexander Kluge fügt immer wieder so Sentenzen ran aus der Antike, aus der Geistesgeschichte. Er ist aber sehr transparent und das ist spannend, denn nicht nur zeigt er uns, welche Prompts, die man quasi, also der Text, den man benutzt, um die KI ein Bild erzeugen zu lassen, die er benutzt. Das sind sehr poetische kleine Gedichte manchmal, die er da einträgt. Nein, er lässt die KI auch die Bilder, die sie selber erzeugt hat, analysieren. Und das ist ganz spannend. Dann steht dann plötzlich sowas wie Analyse der KI zur Bildvorlage. Eine Puppe fliegt in der Luft mit einem Stock auf ihrem Rücken und Flügeln, ausgestreckt zur Seite ihres Körpers. Magischer Realismus. Aber dieser magische Realismus ist gar nicht so direkt zu erfühlen oder zu erfahren auf diesen Bildern, denn sie wirken dann doch schon sehr steril. Also wir sehen einen Alexander Kluge, der sehr stark experimentiert mit unterschiedlichen Möglichkeiten, wie Sprache durch die künstliche Intelligenz Bilder erzeugen kann, aber auch umgekehrt, wie die künstliche Intelligenz die Bilder beschreibt und damit auch eine Sprache erzeugt.
Also auch eine Reflexion offenbar über die KI. Hat sie das überzeugt, dieser Film?
Ja, mich hat das schon sehr überzeugt, vor allem weil Alexander Kluge die Gleichung aufmacht, Sprache ist der Mensch und das Bild kommt aus der Maschine. Und er fragt auch, wie diese Wechselwirkung so gut funktionieren kann. Aber am meisten hat mir eigentlich gefallen, dass dieser 91 Jahre alte Mann noch so verspielt ist, noch so kindlich ist, mit so einer unfassbaren Neugier experimentiert und dass bei aller Faszination ich auch den Eindruck bekommen kann, dass für Alexander Kluge die KI ein weiteres Spielzeug in seinem großen Werkzeugkasten des Wissens ist. Aber am Ende sagt auch er letztendlich ziemlich deutlich, die Literatur, die Kunst und den Menschen wird die KI in der Form, wie wir das häufig so annehmen, nicht verändern.
Hat er denn auch mitdiskutiert? Denn es gab ja auch Diskussionen mit Filmautoren über die Möglichkeiten der KI in Rotterdam. Wie war das denn?
Ja, er war nicht selber da. Ich glaube, das Reisen fällt ihm mittlerweile schwer. Aber das stimmt schon, dass in Rotterdam sehr stark darüber diskutiert wird, wie die KI den Einfluss vor allem auf den Experimentalfilm hat. Das ist ja ein Festival, das sich gerade so den Grenzen des Kinos und des Films widmet. Und da sind viele Drehbuchautoren und Filmemachende sehr begeistert erstmal von der KI. Denn sie können Dinge erzeugen, die sie davor eben mit sehr viel Geld hätten erzeugen können. Die Wahrheit ist aber auch, wenn es dann um so klassisches Erzählen geht, wenn hier Drehbuchautoren sprechen darüber, wie sie KI benutzen, dann geht das eher um so, ja, die Entwicklung von Stoffen. Man muss sich das so vorstellen, ich mache eine Serie über einen Bäcker in Bonn in den 1950er Jahren und dann will ich wissen, wie heißt diese Figur? Oder flucht ein schwäbischer Bäcker in den 60er Jahren? Was würde die KI dann sagen? Und das hilft dann, so eine gewisse Authentizität zu Zeiten. So erzählen das hier die Drehbuchautoren, so benutzen sie die KI. Aber wenn es darum geht, eine Dramaturgie zu erzeugen, ja davon, da ist die KI noch weit davon entfernt, um etwas zu erzeugen, was man Film- oder Spielfilmqualität nennen könnte.
Bei uns hat gerade auch die Technik ein bisschen reingespielt. Ich habe Ihr Beispiel, konnten wir gar nicht hören, weil da waren immer so kleine Unterbrechungen. Können Sie es vielleicht noch mal kurz sagen, dieses mittlere Beispiel?
Ja klar, es geht darum, dass die KI quasi Milieus erzeugt, indem man sie nach Namen fragt für konkrete Ideen, wenn man sagt, wie hießen damals Bäcker in den 1950er Jahren in Bonn oder wie sprachen sie damals oder wie flucht ein Bäcker in den 50er Jahren. Da benutzen die Drehbuchautoren die KI, um quasi die Milieus zu erzeugen, um Authentizität zu erzeugen in der Art und Weise, wie sie dann ihre Geschichten erzählen.
Jetzt war es astrein und wir haben es gut verstanden. Gab es denn auch ein Beispiel in Rotterdam, wie sich so ein KI-Drehbuch jetzt mit einem echten Drehbuch, einem vergleichbaren Thema annimmt?
Ja, ich würde da zwei Beispiele nennen aus der Ukraine interessanterweise. Dann gab es ein Experiment, das komplett durch die KI geschrieben und auch bildlich erzeugt worden ist. Der Film heißt Wir werden auf jeden Fall darüber reden, wenn die letzten Fliegeralarme vorbei sind. Und das zeigt eine Ukraine nach dem Krieg, ja, eine Nachkriegsstadt in der Ukraine, wo die Menschen mit der Natur, mit der Harmonie zusammenleben. Und der Film überwindet so die Grenzen zwischen Kultur und Natur, ist aber sehr abstrakt und sehr kalt, ist eher wirklich ein Experiment. Und auf der anderen Seite hatten wir die Verfilmung des Andrei Kurkow-Romans Graue Bienen hier gesehen. Der porträtiert ja zwei Imker aus dem Donbass, die mitten im Krieg sich streiten, statt irgendwie zu fliehen. Und dann merkte man, dass so ein Text von Andrei Kurkow in der Präzision der Psychologie, wie er den Seelenzustand von Menschen in einem Krieg schildert, so viel näher kommt zu uns, auch in der Form eines Drehbuchs, als diese sterile KI. Das war schon eine schöne Gegenüberstellung, die gezeigt hat, was ein literarischer Text auch im Film noch erzeugen kann und was eben ein Text aus der KI erzeugt. Also das sind schon noch unterschiedliche Welten.
Patrick Wilinski war das. Vielen Dank für diese Eindrücke vom Filmfestival in Rotterdam, wo auch über KI gesprochen wurde und der neue Film von Alexander Kluge zu sehen war.